Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Herr Baum, wie werten Sie das, dass gerade so Zeitungen wie die New York Times, aber auch zum Teil die Washington Post, da ganz anders drauf gucken, viel kritischer mit Edward Snowden umgehen?
Also was ich hier gelernt habe, Sie sind regierungshöriger als die anderen Zeitungen. Mhm. Und offenbar übt die amerikanische Administration und auch die Sicherheitsbehörden einen großen Druck aus. Also das Buch von Ihnen, Greenwald, ist sehr lesenswert. Es macht deutlich, wer ist Snowden? Ein sehr ernsthafter, verantwortungsbewusster Mensch, der Prinzipien hat. Der hat das Prinzip der Menschenwürde im Kopf gehabt, als er das gemacht hat. Wäre es hilfreich, wenn die Europäer sagen, wir überlassen das Asyl nicht den Russen. Dass die Europäer in einem Akt der Solidarität sagen, der Mann hat unsere Werte verteidigt, jetzt verteidigen wir ihn.
Gerhard Baum war das, ehemaliger Bundesinnenminister, in der letzten Sendung Beckmann in der ARD über den Whistleblower. Glenn Greenwald, der sein neuestes Buch gerade in Deutschland vorstellt. Dieses Buch werden wir am Ende der Sendung vorstellen. Vera Linz hat es bereits gelesen. Außerdem in der Medienmagazinsendung vom 24.05.2014 hier auf Radio 1. Update der SWR und die Qualitätssicherung. Europa-Tournee vom Grimme Online Award-nominierten Thilo Jung und Medienpolitik reduziert sich selbst. Dr. Johannes Beermann, Staatsminister aus Sachsen, ist hier zu Gast im Studio, hat schon die Kopfhörer auf. Vielleicht eine kurze These. Reduzieren Sie sich im ZDF-Fernsehrat?
Wir reduzieren uns bis auf die Substanz, Herr Wagner.
Das wollen wir gleich vertiefen. Zunächst aber erstmal schalten wir in das Sendegebiet des Südwestrundfunks, da wo auch das ZDF zu Hause ist. Aber nicht ohne, dass wir erstmal noch ein bisschen Musik spielen und diesen Hinweis wieder loswerden.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Sie hören das Radio 1 Medienmagazin. Wie letzte Woche hier berichtet wurde, gab es Kritik am Hörfunk im Südwestrundfunk, der journalistische Regeln verletzt habe, als er Ereignisse schilderte, die zur Zeit der Aufzeichnung noch in der Zukunft lagen. Inzwischen hat es im SWR eine gründliche Auswertung des Vorganges gegeben. Den letzten Stand haben Sie hier letzte Woche nicht hören können, muss ich selbstkritisch eingestehen. Gut, dass das Medienmagazin eine wöchentliche Serie ist. Daher begrüße ich jetzt live per Skype zugeschaltet Arthur Landwehr. Er ist der Wellenchef von SWR Info, Chefredakteur Hörfunk und stellvertretender Hörfunkdirektor des SWR. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag. Grüße Sie.
Ich kann Ihnen einen kleinen Ausschnitt, 25 Sekunden machen wir es, nur nicht ersparen, dass die Hörerinnen und Hörer, die letzte Woche nicht zugehört haben, noch mal ganz kurz verstehen, worum es geht. Vielleicht helfen Sie mir, nachdem ich den Ausschnitt eingespielt habe, was wir gehört haben und wie Sie selbst darauf erstmal persönlich reagiert haben, als Sie das mitbekamen.
Also 6 Stunden live, das ist einfach was, das gab es noch nie und das gab es entsprechend auch für mich noch nie. Insofern ist das einfach schon was Besonderes und dann eben auch mit Prominenten, mit Zuschauern vor Ort, als Doppelmoderation mit meinem Kollegen Jens Hübschen. Das waren alles schon Sachen, die so noch nie da waren. Insofern war das schon ein neuer Schritt, auch für mich, ein interessanter. Mit großartigen Erfahrungen gehe ich da raus.
Das war bei Ihnen im Programm das Medienmagazin, eine Schilderung der SWR Grillparty, aber zu dem Zeitpunkt war sie noch nicht, also sie fand einfach erst später statt, nach dieser Aufzeichnung.
Genau, und das ist etwas, was absolut nicht geht und was gegen jede journalistische Regel des SWR insgesamt, der Chefredaktion insbesondere, aber eigentlich auch gegen jede andere journalistische Regel, jeder Profi weiß, so etwas geht nicht. Also da ist ein Kollege hingegangen und hat etwas aufgezeichnet und gesendet oder zumindest mal ins Podcast gestellt, gesendet worden ist das Ganze ja nie, was er nicht hätte tun dürfen. Das ist leider so.
Wie konnte sowas passieren?
Tja, wie kann sowas passieren? Wissen Sie, wenn irgendwo ein Parkverbotsschild steht und dann steht da ein Auto. Jeder weiß, der einen Führerschein hat, da darf man nicht parken. Wie kann das passieren? Da sind Menschen am Werk. Und Menschen, jetzt nehmen wir das Parkverbotsschild, sind vielleicht an einer Stelle mal zu bequem, bis zum nächsten Parkplatz zu fahren. Vielleicht sind sie aber auch schon eine Stunde rumgefahren und haben nichts gefunden und überlegen sich, ja, wie groß ist das Risiko und gehen es dann ein. Also da, wo Menschen am Werk sind, werden Fehler gemacht und auch wenn die Regeln noch so klar und noch so streng sind und man sie immer wieder darüber redet, ist leider so.
Das stimmt. Auch hier werden Fehler gemacht bei Radio 1. Auch ich habe letzte Woche nicht ganz exakt den Wissensstand weitergegeben, was wir jetzt hiermit nachholen. Herr Landwehr, aber trotzdem nochmal zum allgemeinen Verständnis, weil das in der letzten Woche so im Raum stehen blieb. Es gibt regelmäßig im Rundfunk, ob privat oder öffentlich-rechtlich, immer Sachen, die nicht ganz fair sind dem Hörer gegenüber, dass Aufzeichnungen vorgegaukelt werden, als wären sie live und es wird auch inszeniert. Wie hat man bei Ihnen das ausgewertet?
Also wir haben zunächst einmal zwei Dinge gemacht. Erstens geschaut, sind die Regeln, die journalistischen Regeln, die wir in der Chefredaktion haben, eigentlich klar genug? Regeln, die das ganz genau weiß, jeder, der bei uns arbeitet, genau was er darf, was er nicht darf, was journalistisch in Ordnung ist. Und da muss ich sagen, ja, diese Regeln sind klar. Aber wenn dann so etwas passiert, muss man natürlich hingehen und nochmal ganz genau schauen, an welchen Stellen kann man nochmal nacharbeiten. Und selbstverständlich, Sie haben die Interviews angesprochen. Interviews sind eines der wichtigsten Elemente im Hörfunk. Und nicht jedes Interview, das im Hörfunk gesendet wird, im Fernsehen ja auch nicht, ist live, weil es einfach oft nicht geht. Wissen Sie, wenn Sie morgens um 5.30 Uhr ein Interview mit einem Partner senden, dann haben Sie den in der Regel nicht live. Das geht nicht anders, als dass Sie das am Abend vorher aufzeichnen. Und dann muss man sich eben mit der Frage auseinandersetzen, ist das journalistisch in diesem einzelnen Fall in Ordnung? Und man muss es für jeden einzelnen Fall prüfen. Beispielsweise kann das, was am Abend vorher aufgezeichnet ist, über die Nacht verändert worden sein. Wissen Sie, wenn Sie ein Interview machen über die Frage, wie schütze ich mich gegen Sonnenbrand, dann ist das eigentlich egal. Wenn es aber um die Frage geht, wie hat sich die Ukraine entwickelt, dann ist es unter Umständen nicht egal, weil in der Nacht sehr viel passiert sein kann. Also in jedem Einzelfall muss man entscheiden, ist es für das Verständnis des Hörers, und der interessiert uns, ist es für das Verständnis des Hörers relevant oder ist es nicht relevant? Und wenn es relevant ist, dann muss man es unbedingt transparent machen. Das sind aber geltende Regeln bei uns und die werden auch sehr streng eingehalten.
Nun hat der Verdi-Betriebsverband öffentlich gesagt, man schäme sich dafür und der SWR braucht eine Qualitätsdebatte, weil es noch andere Merkwürdigkeiten gibt. Also da werden SWR-Experten zum Beispiel als solche bezeichnet, die aber keine sind, oder Korrespondenten berichten von täglichen Kämpfen mit den Zentralredaktionen. Sie waren selber Korrespondent in Washington. Was hätten Sie gesagt, hätte man Sie zum Beispiel hinten abgeschnitten und hätte gesagt, Sie seien NDR-Korrespondent, sowas passiert. Oder es laufen Reportagen mit sogenannten betroffenen O-Tönen aus dem Internet, ohne als solche benannt zu werden. Also brauchen Sie eine Qualitätsdebatte?
Also das sind zwei Dinge. Das eine, dieses Flugblatt von Verdi. Ich habe den Kollegen, der das verfasst hat, dann mal gebeten, alles einzeln zu belegen. Und bei den meisten Dingen waren es Sachen, die Jahre zurücklagen und die er vom Hörensagen kannte. Aber so weit will ich da gar nicht reingehen. Nee, ich war Korrespondent und sehr häufig bin ich als Auslandskorrespondent des Norddeutschen Rundfunks oder des RBB oder des Südwestrundfunks abgesagt worden. Und das, ich finde das völlig in Ordnung. Denn wir werden ja gemeinsam als ARD oder von der ARD bezahlt als Korrespondenten. Es ist ja nicht so, dass ich nur für den Südwestrundfunk dann arbeite, sondern wir sind eine Arbeitsgemeinschaft und damit bin ich auch automatisch jemand, der für den Norddeutschen Rundfunk oder den Saarländischen Rundfunk arbeitet. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Womit ich ein Problem habe, ist, wenn beispielsweise, ich nehme an, ist wirklich konstruiert, ein Kollege einen Beitrag aus Istanbul macht über eine Demonstration in Athen. Der bekommt die Informationen von unseren Mitarbeitern in Athen und er macht daraus den Beitrag und er würde sich absagen mit XY aus Athen. Das ist nicht in Ordnung. Sagt er aber, XY Studio Griechenland, ist es in Ordnung, weil dieses Studio in Istanbul selbstverständlich für Griechenland zuständig ist und wir dafür sorgen, dass wir originäre Informationen haben, die geprüft sind und die wir dann auch journalistisch verarbeiten. Hier, wie gesagt, in jedem Einzelfall muss der Journalist und muss der Redakteur, der hier abnimmt, prüfen, was mache ich, ist es im Sinne des Hörers in Ordnung oder überschreite ich Grenzen? Und das darf dann nicht passieren.
Wie darf es dann nicht passieren? Also es wird immer passieren, haben Sie gesagt, und das ist natürlich auch menschlich, dass es immer wieder passiert, aber gibt es etwas, wo Sie gesagt haben, aus diesem Fall haben wir gelernt, wir werden jetzt möglicherweise andere Mechanismen finden, andere Strukturen, damit wir hier ehrlich gegenüber dem Hörer bleiben?
Also wir werden jetzt im Moment in den nächsten Tagen jede einzelne Interviewform, die es bei uns im Haus gibt, einfach als Reaktion auf das, was da passiert ist, nochmal genau unter die Lupe nehmen. Aber wissen Sie, in meinem Bereich der Chefredaktion Hörfunk werden im Jahr 15.000 Beiträge produziert für Programme des SWR und der gesamten ARD. Dazu kommen hunderte von Sendungen. Die kann niemand alle kennen. Aber wir haben ein System von Abnahme und kollegialem Vier-Augen-Prinzip, sodass jedes dieser 15.000 Stücke zumindest von zwei Menschen gehört worden ist. Und das ist sehr viel. Und das ist sehr viel Arbeit. Und ich finde, auch etwas, was journalistisch sehr sorgfältig ist. Und insofern müssten wir nicht viel ändern, nach meiner Auffassung, und gleichzeitig tun wir es und nehmen alles nochmal unter die Lupe, weil perfekter zu werden ist niemals schlecht, sondern ganz im Gegenteil, das ist unser Streben. Wenn wir Lücken sehen, werden sie wieder geschlossen, einfach um jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Und ich weiß, meine ganzen Kollegen, die in der Chefredaktion arbeiten, da mit mir auf demselben Weg. Es gibt Tage, da läuft mal was schief und dann wird dagegen, da muss man halt dagegen vorgehen und muss sehen, dass man wieder besser wird und jeden mitnimmt dabei.
Meint Arthur Landwehr, er ist Wellenchef von SWR Info, Chefredakteur Hörfunk und stellvertretender Hörfunkdirektor des SWR, der sich eine Woche später nochmal nach unserem Thema, inwieweit Radio fair mit den Hörern umgeht, uns und mir Fragen beantwortet hat. Ich bedanke mich und wünsche toi 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 für Ihre Arbeit, Herr Landwehr. Tschüss.
Ja, mein Vergnügen, ganz herzlichen Dank.
Sie hören Radio 1. Die Betonung liegt auf Hören, weil Sie konnten leider eben nicht sehen, was mein Studiogast für verschiedene Gesichter gemacht hat bei dem Thema eben. Dr. Ernest Behrmann, Staatsminister aus Sachsen, Chef der Staatskanzlei, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Beitragsstabilität und dann zudem auch noch als ZDF-Fernsehratsmitglied in dem Fernsehrat als Vertreter der Länder. Auf jeden Fall, also Sie sind in einer Personalunion und wissen natürlich, Sie haben mit dem Ohr gehört, was so Gremien denken, wenn Sie dann so etwas hören, was da passiert ist beim SWR. Was haben Sie gedacht? Schließen Sie uns an.
Also ich denke, wenn es um einen solchen Sachverhalt geht, der eher unpolitisch ist und der auch eine etwas unterhaltende Note hat, wie ich heute Abend hier hingefahren bin, habe ich meine Kinder gefragt, was macht ihr heute? Haben die gesagt, grillen, chillen, Kästen killen. Ich glaube nicht, dass das also eine derartige Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollte. Der Fakt an sich, wie Sie ihn beschrieben haben, Herr Wagner, und wie er also entsprechend sich abgespielt hat, der ist auf einer etwas höheren Ebene, das geht natürlich nicht. Ich kann nicht Fakes machen. Nur Sie gestatten mir auch die Anmerkung, das Bild, was Ihr Kollege vom Südwestrundfunk hatte. Naja, wir parken ja alle mal im Parkverbot. Da stelle ich mir dann gerade vor, wenn in dem Auto, was unter Parkverbot parkt, hinten der Sticker vom Deutschen Journalistenverband drin ist, dann bleibt es bei einem Knöllchen. Ist es die Amtsnummer eines Politikers, wird ihm der Führerschein weggenommen.
Ach, ist es so? Wie viele Führerscheine haben Sie schon verloren?
Ja, nee, wenn ich daran denke, wenn Politiker tricksen und versuchen, Fakes zu bauen, was dann los ist. Also insofern nur die herzliche Bitte an Sie und Ihre Kollegen, versuchen Sie es doch mal auch bei uns manchmal mit ein bisschen mehr Milde. Nicht ganz die, die Sie auch bei Ihren Kollegen haben, aber vielleicht ein bisschen mehr.
Dann dürfen Sie aber nicht zu Radio 1 kommen. Ich bin jetzt überhaupt nicht mild, Dr. Behrmann. Zum einen, weil Ihnen das Bundesverfassungsgericht innerhalb einer Jahresfrist aufgegeben hat, eine Lösung zu finden, dass Sie sich selbst abschaffen müssen. Also nicht vollständig. 44% Politiker und Staatsbedienstete, kann man so im weitesten Sinne sagen, sind im ZDF-Fernsehrat. Und sie müssen sich reduzieren auf 33 1/3. Also jedem Staatsnahen sind 2 Staatsferne zuzuordnen. So ähnlich hat das Bundesverfassungsgericht das zitiert. Aber das heißt ja, 77 sind Sie jetzt im Fernsehrat. Sie müssen da wieder irgendwie jemanden rauswerfen. Werden Sie freiwillig gehen?
Die Länder, und ich bin ja als Vertreter des Freistaates Sachsen im ZDF-Fernsehrat, das sagt das Verfassungsgericht extra, sind, oder ich formuliere es mal andersrum. Das Verfassungsgericht sagt, ohne Politik geht es nicht. Und die Länder sind deswegen besonders wichtig, weil sie ja die Träger des zweiten deutschen Fernsehens, des ZDF sind. Und nur immer auf die Politik setzen zu wollen, alle paar Jahre um eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags durchzusetzen, hat das Gericht ungefähr gemeint, das geht nicht, sondern es muss auch ein Dialog in den Medien drin sein. Sodass ich glaube, dass wir Länder uns natürlich überlegen, da wir praktisch diejenigen sind, die das ZDF machen, dass ein großer Anteil derjenigen, die eben zu diesem Drittel gehört, auch aus den Ländern kommen wird. Denn wir sind schließlich die Väter und Mütter dieses Senders. Ansonsten haben Sie es völlig richtig zitiert. Das ist dann etwas, was nach dem Sachsen Adam Ries geht. Wenn Sie ein Drittel nehmen, bei 77 sind Sie bei etwa 25 staatsnahen Vertretern, wie das Gericht sagt. Sie können auch das anders rechnen. Man kann auch von 19 Staatsvertretern ausgehen. Dann muss der Fernsehrat insgesamt etwa 60 haben. Was ich schwierig fände, wäre, wenn man sagt, wir haben jetzt also über 30 und müssen also dann den Fernsehrat aufblähen über die 77 hinaus. Also da würde ich sagen, das sollte man nicht machen. Das hat so ein bisschen das Ogu, dass man versucht, alles so zu belassen, wie es ist. Und das geht nach dem Spruch des Gerichts nicht.
Aufblähen geht nicht? Doch, theoretisch ging es.
Doch, theoretisch schon. Aber ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Ein Gremium mit also annähernd 100 Mitgliedern. Also man soll es nicht völlig ausschließen, aber ich denke, wir sind mit dem Gremium, so wie es jetzt ist, mit der Größe, mit der Arbeitsfähigkeit ganz gut beraten. Kleiner ginge auch, wäre vielleicht sogar besser, aber auch da muss man realistisch abwarten, was die Diskussionen ergeben.
Lassen Sie uns aber doch nochmal zum Bundesverfassungsgerichtsurteil zurückgehen. Das ZDF war jahrzehntelang in dieser Situation, wie immer wieder beschrieben. Es gab Freundeskreise, es gab sehr ranghohe Politiker, hatte teilweise von außen gesehen so eher schon etwas wie ein politisches Mäntelchen der Beobachtung oben drüber. Und nun sagt auf einmal das Bundesverfassungsgericht, das ist verfassungsfeindlich, so wie das ZDF zusammengesetzt ist. Was haben Sie da gedacht damals? Weil es gab ja, wenn ich mich recht erinnere, die Bemühungen der Politik, damit auch Ihnen, diesen Gang nach Karlsruhe zu vermeiden, indem man sich vorher einigt und den Staatsvertrag ändert. Das ist nicht geschehen. Warum ist das damals nicht geschehen?
Weil damals der Vertrag, der über längere Zeit auch immer wieder mal vom Verfassungsgericht, beim Verfassungsgericht vorgelegen hatte, nach unserer Auffassung rechtmäßig war. Das, was das Gericht diesmal gemacht hat, sind völlig neue Maßstäbe, die es aufgesetzt hat, die es selbst als Verfassungsgericht festgelegt hat. Die einen sagen natürlich, das war zu erwarten. Also ich, wenn ich mir das Urteil öfters durchlese, sage, da hat das Gericht wirklich neue Rechtssätze festgesetzt. So, und jetzt haben wir uns daran zu halten. Das ist schlicht Fakt. Und das sagt ja auch nicht die Politik.
Aber können Sie das nachvollziehen, dass die sagen, also das ist irgendwie nicht ganz sauber?
Na, nicht ganz sauber. Sie haben gesagt, ihr müsst es anders regeln. Also ganz sauber haben sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, ihr müsst es anders regeln. Sie haben einfach festgelegt. Und das ist die Aufgabe von Gerichten, festzulegen. Wenn man sagt, also 40% ist zu viel, es bei 33% macht, dann muss jemand sagen, es sind nur 33% dürfen staatsnahe Vertreter sein. Man hätte ja auch vielleicht sagen können, 25% oder wie sich einige erhofft haben, also die Staatsvertreter ganz raus. Mhm. Das ist jetzt klargestellt, festgelegt. In der anderen Frage, der Frage, wie also das Gremium zusammengesetzt ist, da hat das Gericht auch sehr klug einen sehr weiten Gestaltungsspielraum genannt und hat die bisherige Zusammensetzung des Fernsehrats eigentlich nicht kritisiert. Im Gegenteil, hat gesagt, also die größeren Gruppen sollen tatsächlich feste Vertreter haben. Ihr müsst auch kleinere Gruppen in der Gesellschaft berücksichtigen, müsst auch darauf achten, dass das in etwa immer adäquat ist. Aber da habt ihr einen sehr breiten, sehr großen Gestaltungsspielraum auf Politik. Also die Obiter dicta in der Frage, wie der Fernsehrat zusammengesetzt ist, was die staatsnahen Vertreter betrifft, die präzise Beschreibung, was ein staatsnaher Vertreter ist, zum Beispiel Parteifunktionäre nur bis zur Kreisebene. Das alles hat das Gericht an der Stelle sehr präzise gemacht, das kann man ordentlich abarbeiten, und auf der anderen Seite hat es sehr viel Leine gelassen.
Aber da muss ich nochmal dazwischen grätschen, am besten mit dem, der das Ganze ausgelöst hat, indirekt Nikolaus Brender. Er sieht in dem Bundesverfassungsgerichtsurteil noch einen politkulturellen Aspekt.
Das Bundesverfassungsgericht hat erstmal die Klage, die Normenkontrollklage, angenommen. Und nicht, weil es irgendwie eine Petitesse ist, sondern weil das Bundesverfassungsgericht offensichtlich der Meinung war, dass in einem der wichtigsten Elemente der Demokratie einiges schiefläuft. Die Organisation des ZDF und mancher ARD-Anstalten, das muss man ganz klar sagen, ist nach diesem Urteil verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht nur die 2-zu-1-Regelung gesetzt, sondern das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig in seinen Begründungen, und wenn Sie sie lesen, sind diese Begründungen sehr eindeutig, einen Kulturwechsel gefordert. Nämlich die eindeutige Begrenzung des politischen Einflusses auf die Freiheit der Berichterstattung und auf die Freiheit der Organisation des Rundfunks. Dies ist das Wesentliche.
Wie kriegt man sowas hin, als Politiker jetzt sozusagen den Einfluss der Politik rauszukriegen? Also ein bisschen selbstkritisch zu sein und sagen, da ist nicht alles richtig gelaufen vielleicht.
Entschuldigung, das hat das Gericht nicht gesagt, den Einfluss der Politik da rauszunehmen. Sondern das Politik
zu reduzieren?
Nein, das Gericht hat was anderes gesagt. Das Gericht hat gesagt, es ist Aufgabe der Gesellschaft, in einem staatsfernen Rundfunk diesen zu kontrollieren. Und deswegen muss die gesellschaftlichen Gruppen müssen also den weit überwiegenden Teil der Kontrolleure stellen. Und das ist dann der Fall, wenn sie 2 stellen. Und wenn 2 Kontrolleure aus den gesellschaftlichen Gruppen da sind, kann ihnen ein staatlicher zur Seite gestellt werden. Und dann sagt das Gericht noch mit einigen anderen Dingen, sagt es, dann ist es so, dass tatsächlich der staatliche Einfluss entsprechend dem Ideal ist, dass wir einen staatsfernen Rundfunk haben.
Ja, das müssen wir so stehen lassen. Vielleicht noch ganz kurz, weil wir in den Verkehrsservice hineinsenden, Dr. Beermann. Vielleicht noch, wie geht's weiter? Also schaffen Sie den Termin, 30.06.2015?
Also wir werden zügig arbeiten, wir werden nicht huddeln. Das ist sehr anspruchsvoll, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und den Themen Europa und Whistleblowing noch bis 19 Uhr. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Und hier geht es wie im Taubenschlag. Allerdings sind jetzt aufgezeichnete Samples zu hören gleich. Das hat einen Grund, weil nämlich Glenn Greenwald zurzeit Interviews gibt und auch wir uns daran beteiligen wollen und auch mein nächster Gesprächspartner, nämlich Thilo Jung, ansteht sozusagen. Das ist so, muss man sich auch vorstellen, wie so bei Schauspielern, wenn die in Hollywood irgendwie Interviews geben, da wird eine Hotelsuite gemietet und dann geht's also zack, zack, zack nach so Timeslots. Und so ist das jetzt auch gerade in Berlin bei Glenn Greenwald, der sein Buch vorstellt in Deutschland. Sie haben ja vorhin den Ausschnitt gehört bei Beckmann. Und es ist aber so, dass Thilo Jung in dieser Woche eine gute Nachricht bekommen hat. Er ist Grimme Online Award Nominierter für seine, nicht nur für seine Europatournee, die er zurzeit macht, sondern auch für seine ganze Interviewreihe Jung und Naiv. Und ich habe ihn vorhin interviewen können, damit er heute natürlich ein bisschen Ruhe im Kopf hat, damit er sich vorbereiten kann für das Interview. Und er stellt sich nochmal in diesem Interview kurz selbst vor.
Ich bin Thilo Jung, 28 und mache was mit Medien.
Das macht ja Daniel Fiener eigentlich. Du bist, so steht zumindest in deinem Profil drin, freier Chefredakteur. Und als dieser tourst du im sogenannten Internet und machst die Reihe, die Interviewreihe Jung und Naiv. Ja. Und in dieser Funktion wurdest du vom Grimme-Institut nominiert für den Grimme Online Award. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Das ist ja nicht das, was man unbedingt anstrebt, aber so ein bisschen Anerkennung war vielleicht für dich in den letzten Monaten dann doch Motivation genug, das fortzusetzen, weil, und jetzt kommt's, du machst zwar sehr interessante Filme, aber die Reichweite ist noch nicht so stark.
Das ist das Lustige irgendwie. Wir haben Erfolg. Also irgendwie, wie sagt man, die Resonanz ist immer sehr stark. Die Leute kennen uns, die Politiker kennen uns.
Dein Cloud-Faktor ist?
Kenne ich jetzt nicht, aber der wird nicht so schlecht sein, glaube ich.
Über 60 bestimmt.
Ja, aber ist Cloud noch relevant? Die wurden jetzt gekauft. Ja, wir sind erfolgreich. Das wahrscheinlich meine Art, Journalismus zu machen, ist erfolgreich, aber die Sendung an sich ist nicht erfolgreich. Nee. Also die ist nicht populär. Sie wird nicht so oft geklickt. Darum bin ich immer wieder überrascht über die Resonanz.
Wäre da auch ein Henry-Nann-Preis drin? Würdest du den annehmen?
Da müsste ich mich wahrscheinlich ab heute erstmal immer mit befassen, wer da der Namensgeber des Preises ist.
Weiß ich nicht. Kannst du nachvollziehen, dass Jakob Appelborn sagt, er hat eine jüdische Vergangenheit, er hat von seinem Vater mit aufgetragen bekommen, also sich nicht von solchen Werten leiten zu lassen, also ganz genau hinzugucken, hat jemand Propaganda für die Nazis gemacht oder nicht und dann zu sagen, also nein, danke, ihr ehrt zwar hier vorbildliche Journalisten, aber der Namensgeber beschmutzt dann tatsächlich meine Biografie.
Ich kann es aus Jacobs Sicht nachvollziehen. Also wenn man ihn kennt, der ist halt wirklich sehr antifaschistisch, verweist immer auf die Nazi-Zeit auch der Deutschen hin, zeigt ja auch auf, dass das quasi auch ein Weg aus unserer Geschichte ist, die heutige Geschichte zu prägen. Also wir haben ja eine Vergangenheit, aus der wir lernen sollen und so weiter. Und vielleicht ist das halt ein Weg für ihn, wie er aus Fehlern lernt, weil er hat ja quasi der Fehler, den hat er ja schon vorher gemacht, indem er den Preis angenommen hat. Das hat er ja schon vorher vermeiden können. Ich kann es nachvollziehen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, aber ich finde es in Ordnung.
Du bist genau das Gegenteil von ihm und auch das Gegenteil von Glenn Greenwald, den du während dieses Interview jetzt hier läuft, interviewen darfst. Deswegen zeichnen wir auch jetzt gerade auf. Du bist nicht investigativ, aber du interessierst dich für investigativen Journalismus und für Dinge, die der normale Journalismus nicht zutage fördert. Also dann doch wieder investigativ, aber nicht im klassischen Sinne. Also Stichwort zum Beispiel Bankenkrise. Wenn man dann in Griechenland ist, wie du während deiner Europatournee, die zur Hälfte jetzt schon absolviert ist, als du dir die Europatournee geplant hattest, mit welchem Vorwissen außer diesen kleinen Fachdetails bist du da noch hin? War für dich Europa irgendwie mehr als nur Reisen und schönes Wetter?
Ja, absolut. Ich meine, Europa stellt die Zukunft dar, also politisch gesehen. Also es sollten auch immer weniger Entscheidungen, also die uns alle betreffen, in Deutschland gefallen werden, sondern in Europa. Und wir haben halt einer der großen Themen von Jung Naiv war in den 150 Folgen zuvor halt die europäische Idee, Europa an sich, europäische Armee, der Euro und die Euro-Krise und die diese Staatsschulden- und Finanzkrise. Und wir wollten halt nicht mehr nur darüber reden und über die Griechen reden und was die Bankenunion jetzt bedeutet und wie die Krise der Italiener aus Deutschland aussieht, sondern halt da mal hinfahren. Und ja, das haben wir dann gemacht. Ich bin jetzt nicht mit dem Vorwissen, wie der ESM jetzt funktioniert und warum Griechenland jetzt an den Kapitalmarkt zurückkehren kann, hingefahren, sondern wollte das ausklammern. Habe natürlich ein paar Sachen im Hinterkopf gehabt, aber wollte die Leute vor Ort sprechen lassen. Halt Politiker, die Journalisten, andere Art von Journalisten, also gewisse Hetzer, Betroffene und Leute, die was machen, Aktivisten und Sozialarbeiter.
Vielleicht eine beispielhafte Episode. Was war für dich dann doch im Umgang mit den Menschen vor Ort überraschend, was man aus der Fernsehperspektive Deutschland vielleicht noch nie so gehört hat, wie du es erlebt hast?
Ja, erstmal, es ist immer, glaube ich, was anderes, wenn man die Leute mal wirklich sprechen lässt und nicht nur 5 Minuten das Mikro hinhält, sondern wirklich mal 25 Minuten, 30 Minuten gibt, dann kommt da halt auch meistens mehr, als sie sich vielleicht selbst vorgenommen haben. Und da kommen auch meistens dann überraschendere Momente raus. Ich finde, da gibt es so viele. Also wir sind echt stolz auf diese ganzen bisherigen produzierten Sachen. Ich glaube, wir haben so um die 30 Folgen jetzt schon gedreht. Da gibt es in jedem Land besondere Folgen. Also wir hatten irgendwie, ich wusste vorher nicht, dass, uns war schon klar, dass das Kranken- oder das Gesundheitssystem in Griechenland, das war schon vorher, vor der Krise, nicht besonders gut, aber jetzt wird es ja quasi noch kaputter gemacht, wie kaputt das wirklich ist. Also, dass dann fast die Hälfte der Griechen keine Krankenversicherung haben, war uns nicht klar. Und wie die damit umgehen, ist halt noch erstaunlicher, weil die bilden dann irgendwelche Sozialkliniken. Das sind halt wirklich freiwilligen Kliniken, weil ja, die anderen werden ja abgewiesen. Das war schon krass. Und dann gleichzeitig 5 Minuten später hatten wir direkt danach ein Interview mit dem Gesundheitsminister, der das ganze Ding zu verantworten hatte. Der ist jetzt nicht mehr, weil er aus der Regierung zurückgetreten ist. Aber der meinte dann so, ja, was wollt ihr denn? Nö, das war, die Troika war das nicht, das waren nicht irgendwelche anderen, das waren wir. Wir fanden das musste so gemacht werden. Und das ist halt ein kurioser Kontrast gewesen. Also auf der einen Seite, das Leiden wird immer stärker und die Leute werden irgendwie, die werden saurer auf ihre Regierung und auch das über die Untätigkeit Europas. Aber gleichzeitig bleiben sie optimistisch, weil sie sagen, es muss sich irgendwann ändern. Irgendwann wird es schlimm genug sein, damit der Punkt kommt, wo eine Änderung passiert.
Diese Reise ist finanziert worden von Zuschauern deines Blogs und auch möglicherweise anderen Unterstützern, die die Idee ganz gut finden. Krautreporter.de war die Plattform. 16.000 Euro sind, glaube ich, zusammengekommen rund. Hast du von denen schon mal eine Reaktion, ob die meinen, dass das Geld bei dir gut angelegt ist?
Es gab jedenfalls noch keine Beschwerden. Und ansonsten, wir sind noch gar nicht dazu gekommen, also die ganzen Prämien quasi auszuschütten. Es gibt ja dann immer so viele schöne Prämien mit Krautreporter, irgendwie persönliche Videos und Postkarten und wir haben ja alles Knall auf Fall gemacht und sind einfach, irgendwann mussten ja 2 Tage später gleich los und sind noch gar nicht dazu gekommen, die ganzen Sachen erstmal auszuschütten. Also das ist jetzt die nächsten Wochen noch ein paar Aufgaben, Zuschauerpflege zu machen und Prämien den Leuten zu geben. Das Feedback ist bisher eigentlich immer ganz gut gewesen. Also von allen, die sich gemeldet haben. Einzige Beschwerde ist manchmal einfach, oh, so viel auf Englisch und so weiter und so fort, aber das ist mir wurscht, das habe ich vorher angekündigt und ich stehe dazu auch, dass es immer mehr Folgen auf Englisch geben sollte und muss und ja.
Wohin wird es jetzt gehen? Also was sind die nächsten Stationen?
Wir müssen mal einen Kassensturz machen und gucken, wie viel Geld jetzt noch übrig ist und wir wollen auf jeden Fall noch nach England und wenn dann noch ein paar Euro übrig sind, dann nach Polen. Und quasi in England und Polen mal gucken, wie es nach der Wahl aussieht, ob sich überhaupt wieder die Leute für Europa interessieren oder ob das immer so ein Ding vor einer Wahl ist. Weil wir haben ja auch die Europareise jetzt nicht speziell zur Europawahl gemacht, weil das war alles zu kurzfristig und ist, glaube ich, zu ambitioniert zu glauben, dass man mit so einem kleinen Projekt irgendwie eine Europawahl irgendwie umdrehen könnte und so weiter und so fort. Also das wollten wir uns raushalten. Wir haben auch ganz wenig irgendwie zur Europawahl an sich geredet, sondern wollten eher erklären. Also wir wollten aufzeigen, wie die Situation in den Ländern ist, wie es dazu kommen konnte und einen Ausblick geben, was passieren müsste, damit denen geholfen werden kann. Und da war auch immer wieder die Antwort, es muss eine europäische Antwort geben. Es darf keine deutsche Antwort geben, da waren sie sich alle einig. Also die Deutschen sollen nicht gucken, was für sie die beste Lösung wäre, sondern es muss europäisch gedacht werden. Und das heißt einfach, lasst uns alle zusammen entscheiden. Und da zweifle ich halt bei der Europawahl an, ob das Ergebnis sein wird.
Sie finden Thilo Jung unter anderem bei YouTube. Thilo Jung oder Jung und Naiv, und dann finden Sie seine Folgen auch zur Europatour. Ich muss mal hier ein bisschen die Musik einkürzen. Ich bitte um Vergebung, aber es gibt noch so viel Wort zu vermelden. Zum einen die Kollegin Vera Linz, die ich hier im Studio erwartete. Sie ist auch noch bei Glenn Greenwald gefangen, in Anführungszeichen. Sie schafft es nicht mehr ins Studio, aber wir haben wohlweislich für diesen Fall schon mal ihre Buchbesprechung aufgezeichnet. Die werden wir gleich hören. Aber sie hat mir eben per UMTS einen O-Ton überspielt. Den werden Sie am Ende dieses Interviews dann hören können. Aber zunächst, denn es ist ja fast genau auf den Tag her, ein Jahr, nämlich 20. Mai 2013 war es, da flog Whistleblower Edward Snowden von Hawaii nach Hongkong, um dort geheime NSA-Dokumente an den Guardian-Journalisten Glenn Greenwald und seine Mitstreiter zu übergeben. Wenig später, am 5. Juni, kam der größte Skandal in der politischen Geschichte der USA, der dann ins Rollen. An diesem Tag wurden im britischen Guardian erstmals Unterlagen veröffentlicht, die zeigten, wie umfassend die NSA die Kommunikation weltweit ausspioniert. Seitdem ist die NSA-Affäre in den Schlagzeilen, immer mehr Einzelheiten sind ans Licht gekommen und diskutiert wird darüber, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. In dieser Woche trat nun zum ersten Mal der NSA-Untersuchungsausschuss hier in Deutschland zusammen, und in dieser Woche, ich habe es gesagt, ist auch der Mann nach Deutschland gekommen, an den sich Snowden im vergangenen Jahr gewandt hatte, Glenn Greenwald. Er stellt derzeit sein Buch Die globale Überwachung vor, und meine Kollegin Vera Linz hat es natürlich schon gelesen, und wir beide schon in einer Sendung, Medienmagazin-Sendung im April, ein Buch besprochen, der NSA-Komplex, von den Spiegeljournalisten Marcel Rosenbach und Holger Stark, und ich fragte sie, ob es denn Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede zu Greenwalds Buch gäbe.
Was beide gemeinsam haben, ist, dass sie auf das Ausmaß der Überwachung durch die NSA aufmerksam machen und vor den Gefahren für unsere Demokratie warnen wollen. Ansonsten gehen sie aber ziemlich ähnlich vor in ihrer Aufbereitung des Themas. Natürlich kann Greenwald viel detaillierter diesen Thriller erzählen, also wie es zur Übergabe der Dokumente gekommen ist, und das tut er auch. Er schildert sehr detailreich, wie Snowden mit ihm Kontakt aufnehmen wollte. Snowden hatte sich ja nicht ohne Grund Greenwald ausgesucht, denn der schrieb schon seit einigen Jahren über sicherheits- und gesellschaftspolitische Themen. Hören wir Greenwald mal im Gespräch mit Reinhold Beckmann am Donnerstag in dieser Woche in der ARD.
Well, I think he'd been a reader of mine for a long time.
Ich glaube, er hat ja meinen Blog schon einige Jahre davor angefangen zu lesen, und er wollte jemand finden, der sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, gerade mit der Überwachung. Und er wollte natürlich auch einen amerikanischen Journalisten kontaktieren, der wusste, um was es hier ging und der aggressiv mit diesen Dokumenten umgehen würde und sie öffentlich machen könnte.
Diese Kontaktaufnahme, die Snowden unter dem Pseudonym Cincinnatus zum ersten Mal im Dezember 2012 versucht hatte, die scheiterte ja erst einmal daran, dass Greenwald nicht verschlüsselt kommunizierte. Und wir wissen heute, dass beide nach Monaten dann doch zueinander kamen, und trotz dieses Wissens liest sich das aber wahnsinnig spannend und man zittert nochmal mit.
Zu verdanken ist ja das Zusammentreffen von Greenwald und Snowden der Dokumentarfilmerin Laura Poitras, die am Ende den Kontakt dann hergestellt hat. Was erfährt man denn von den Tagen in Hongkong, wo es ja dann zur Übergabe der NSA-Dokumente kam?
Man erfährt gefühlt, sage ich jetzt mal munitiös, was dort abgelaufen ist. Aber die Geschichte beginnt ja schon eher, als sich Greenwald und Poitras in New York getroffen haben. Und dort ging es erst einmal darum, den Guardian mit ins Boot zu holen. Und dann flog man nach Hongkong und traf dort auf Snowden unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Greenwald beschreibt das sehr schön. Er beschreibt sehr schön, wie schockiert beide waren, als sie Snowden das erste Mal gesehen hatten. Denn sie hatten wohl einen älteren Herrn erwartet, der mit seiner Karriere abgeschlossen hatte. Hören wir noch mal Glenn Greenwald im Gespräch mit Reinhold Beckmann.
I was completely shocked when I got to Hong Kong.
Das erste, wo ich ihn gesehen habe, dann in Hongkong, da war ich selber etwas schockiert. Er sah ja nicht aus wie 29, sogar 5 Jahre jünger. Und ich hatte natürlich eigentlich so in mentalen Vorstellungen, die man mit 60, 70 Jahren gemacht. Und ich wusste gar nicht, ist das der Echte, den ich hier suche? Aber ich wollte nicht mehr wissen, warum würde jemand in diesem Alter das riskieren, was er gemacht? Nämlich zum Beispiel die Gefahr, dass er für immer hinter Gitter kommt. kommen würde. Und ich habe versucht, seine Motive zu verstehen. Und es hat dann ein bisschen gebraucht, aber ich war mir sicher, nein, das macht er aus lauteren Motiven.
Er beschreibt dann, wie man sich im Hotel ausgetauscht hat und wie man später Snowden rausgeschleust hat, als dann die ersten Informationen an die Öffentlichkeit gekommen waren. Aber man bekommt auch Einblick in die Schwierigkeiten, bis es überhaupt zur Veröffentlichung im Guardian kam. Das ging Greenwald viel zu langsam, auch wenn es sich nur um wenige Tage gehandelt hatte. Der Guardian wollte sich natürlich erstmal rechtlich absichern, wollte auch der Regierung die Möglichkeit geben, sich zum Material zu äußern. Und da platzte Greenwald fast die Geduld. Er wollte schon aussteigen und auf eigene Faust veröffentlichen. Aber dann hat der Guardian doch sehr mutig, am Ende doch sehr schnell gehandelt.
Aber letzten Endes ist Greenwald nicht mehr bei dem Guardian. Ist dieses Hin und Her mit dem Guardian auch vielleicht der Grund, weshalb sich Greenwald dann im Oktober 2013 dann doch vielleicht unabhängig gemacht hat? Und mit den Kollegen, wir haben auch hier darüber berichtet, und dem Geld von eBay-Gründer Pierre Omida die Internetplattform The Intercept gegründet hat, um dort das Snowden-Material weiter auszuwerten. Schreibt er etwas darüber in seinem Buch?
Das ist sicher ein wichtiger Aspekt in diesem Buch, das Agieren der Medien, wenn es um die Veröffentlichung regierungskritischer Inhalte geht. Also was den Guardian betrifft, ist Greenwald gespalten. Er erkennt an, wie unerschrocken das Blatt agiert hat und immer noch agiert. Aber es kam eben dann zu Spannungen, vor allem im Juli, als der Guardian sehr drangsaliert wurde durch die Regierung und auch Festplatten zerstören musste. Da gab es Unstimmigkeiten und darum haben sich Greenwald und Laura Poitras entschieden, auf eigene Faust weiterzumachen. Denn Greenwald geht es, wie er schreibt, um couragiert Journalismus. Da erklärt er also schon, warum es dann zu Intercept gekommen ist. Man muss dieses Buch aber auch lesen als eine Abrechnung mit den etablierten amerikanischen Medien. Greenwald kritisiert scharf die ungeschriebenen Regeln des Establishment-Journalismus, wie er es nennt. Und ganz konkret spricht er zum Beispiel die Washington Post und die New York Times an, die wegen des Drucks der Regierung Informationen immer wieder nicht veröffentlicht haben oder sehr verzögert veröffentlicht haben. Zum Beispiel, als es 2004 um einen NSA-Abhörskandal schon einmal ging. Da hat die New York Times die Informationen nicht veröffentlicht. Das ist ihm alles zuwider, das will er ändern. Da hat er eine Mission und er nennt das nämlich, so wie es jetzt ist, die zerstörerische Dynamik des etablierten Journalismus und dem will er was entgegensetzen. Und auf die Frage, wie die Medien auf den aktuellen NSA-Skandal reagiert haben, sagte er Folgendes.
Ich würde sagen, es ist wirklich zweigeteilt. Es gibt viele Journalisten, die das zu schätzen wissen, die sagen, gut, das hilft der Transparenz und sie verstehen auch, das ist die Aufgabe der Journalisten. Wir müssen nicht die Mächtigen sozusagen schützen. Nein, wir müssen quasi das beleuchten und anschauen, näher aufschlüsseln. Aber es gibt natürlich andere Journalisten, die sich darüber ärgern. Die sagen, das geht doch nicht. Und die sind der Meinung, es ist die Aufgabe des Journalismus, die Regierung zu schützen. Und dass jemand, der hier etwas aufdeckt, wo die Regierung sagt, das sollte man nicht aufdecken, in irgendeiner Weise hier etwas Falsches machen. Und diese Debatte über den richtigen Journalismus ist in vielerlei Weise genauso wichtig wie natürlich die Privatsphäre und die ganze Debatte über die Überwachung.
Ja, und ich sagte, dass Vera Linz gerade mit Glenn Greenwald reden konnte und sie fragte ihn Folgendes. Moment, da müssen wir kurz umschalten. Und zwar fragte sie ihn, wie müssen sich die traditionellen Medien ändern aus seiner Sicht?
I read your book as a critics on a traditional Established journalism. What should change in traditional media from your point of view?
Ich glaube nicht, dass wir viel Aussicht darauf haben, dass sich die traditionellen Medien ändern. Die Institutionen, die diese Medien besitzen und kontrollieren, sind für einen ganz bestimmten Zweck geschaffen worden. Und dieser Zweck ist es nicht, den Journalismus auszuüben, den ich gut finde, der die Mächtigen herausfordert. Diese Institutionen sind Teil des Machtgefüges, das sie eigentlich kontrollieren sollten. Von diesem Machtgefüge zu profitieren und gleichzeitig dagegen zu arbeiten, widerspricht einfach der menschlichen Natur. Ich glaube deshalb, dass es keinen Sinn macht, darüber nachzudenken, die Institutionen zu ändern. Stattdessen geht es darum, Alternativen zu entwickeln, die das große Loch in der Medienlandschaft füllen, das die traditionellen Medien hinterlassen haben. Das Internet ist der Grund, warum klassischer Journalismus stirbt und führt dazu, dass diese Alternativen auftauchen.
And I think the Internet has become that. That's one of the main reasons why establishment journalism is dying, because a superior alternative has sort of emerged from what the Internet enables.
Mehr dann im Podcast. Morgen gibt es dann nochmal Gelegenheit, ihn zu interviewen. Auch Radio 1 wird Interviewteile mit ihm senden, aber jetzt erstmal dies hier.
Radio 1.
Und schon haben wir die Grenze zum Podcast-Bonustrack überschritten und Sie hören jetzt das angekündigte Interview, das Vera Linz am Sonntag, 25. Mai 2014, im Anschluss an eine Buchvorstellung von Glenn Greenwald mit ihm führen konnte. Sie hören dieses Interview in der nicht übersetzten Originalfassung.
Glenn Greenwald, your book is a critique on the established media and on the US system. And you talked about the fear that American citizens have, for example, to donate for Wikipedia. So would you say that it's still in democracy, the U.S.?
I think it's more of a semantic question than anything else. I think that there are attributes of what a healthy democracy should have that clearly have been eroded or even eliminated in the United States, and the fact that this enormous, sprawling system could be built without any knowledge at all on the part of the citizenry demonstrates how much of democracy has been eroded by what the U.S. government is doing with its secrecy powers.
Why do they have in mind to surveil everybody? Do they feel like God, or do you think they are God? Maybe that's a reason why the German government fears the U.S. so much?
I think that with surveillance comes power, and the more you surveil people, the more powerful you become. That's why tyrannies and totalitarian regimes of the past, including the Stasi, used surveillance as a means of securing their control, because the more you know about what the citizenry is doing and what other countries are thinking and saying and doing, the more you can manipulate them and exploit them and control them. And ultimately, that's what surveillance vests people with, is greater power.
Do you have any confidence that the NSA could change, or that there could be any laws that it has to change?
Yeah, I think there's a lot of different ways that it could change. I don't particularly look to the U.S. government as the best way that the power of the U.S. government will be limited. But even there are some laws that are now being proposed and even passed that will provide some limits on what the NSA is doing. But I think there's many other ways that are probably more promising, such as the fear on the part of American tech companies that surveillance is starting to harm their future business prospects. I think that there are other countries around the world that are now banding together to undermine American domination over the internet. And then ultimately, the knowledge that individuals have that their privacy is being compromised will lead them to use encryption and other technological means to protect their communications, which will make it much harder for surveillance to take place.
And what role should play the traditional, the established media? Could they do anything positive in this case?
Well, they could, but whether or not they will is a separate question. But there have been some establishment media outlets that have received some documents from the Snowden Archive and have done good reporting on it, including the New York Times and the Washington Post. But I think in general, media outlets tend to be very cautious about doing anything that really angers the U.S. government. And I think that's the reason why Edward Snowden wanted to come to journalists who were a bit more outside of the standard arena, was because he wanted much more aggressive reporting than he thought these traditional newspapers would do.
So I have two personal questions left. How would you describe the first moment when you met Snowden? So how did it meet your expectations? Was it a surprise?
I had the perception, the kind of expectation that Snowden was much, much older, because I was talking to him on the internet and I didn't know anything about him. And I assumed that somebody with access to that amount of classified material and somebody who had the sophisticated insight that he was displaying was probably somebody in their 60s or 70s, especially since he was willing to go to prison for the rest of his life to make these disclosures. I assumed that he was at the end of his career. And when I met him and it turned out that he was 29 and he looked many years younger, it was a shock to me, because it took me a long time to understand how somebody that age was able to get that access and then why they were willing to do that.
Do you feel any fear for your life now, or did you feel earlier?
I mean, the U.S. government had been threatening in all kinds of ways to regard the work I was doing as criminal, and was threatening to arrest us or to prosecute us. There have obviously been threats to The Guardian from the British government. My partner was detained at Heathrow Airport under a terrorism law, and there's still an active criminal investigation. So I think that the U.S. government has deliberately tried to create those kinds of risks and those kinds of fears. But I decided a long time ago that if I were going to do this story, that I had to be aware of the risks but put them out of my mind once I took precautions against them, and go about and do the journalism that I wanted to do, and that's what I've done. So I don't spend much time thinking about that.
So you try to find out what is the motivation behind Snowden. So why does he do it? What drives him? What is your motivation? What is your power to do this all?
I mean, I think that what the U.S. government is doing in lots of different ways in the wake of the 9/11 attacks is really quite dangerous and quite radical and quite threatening to a lot of core individual freedom. And the fact that it's taking place almost entirely in secret means that it's not just these liberties that are being threatened, but also democracy itself. I mean, if we have a government, the most powerful one in the world, that can more or less do whatever it wants in total secrecy, then that's a serious danger. And I view my role as a journalist and as a human being trying to shine light on what it is that they do so that it isn't a tiny number of political elites who make these choices, but the citizenry generally who decides.
Thank you.
Okay, thank you very much. Okay, good to see you again.